Manchmal fällt einem etwas auf. Einfach indem ich hier bin und predige und mache und tue, plötzlich fällt einem was auf. Es ist so, als wenn Gott einen dann auf die Schulter tippt und sagt, das ist jetzt wichtig. Vielleicht kennst du das ja in deinem Leben, dass Gott dir plötzlich auf die Schulter tippt und sagt, das ist jetzt wichtig. Das halt fest, da bleib dran, das ist eine wichtige Geschichte. Und mir ist das so gegangen, bei den letzten drei Predigten, die wir gehabt haben, da gab es einen Bibelvers und dieser Bibelvers, da hat mir Gott auf die Schulter getippt und hat gesagt, da bleib dran, der ist wichtig, der ist so wichtig. Und ich will euch den jetzt mal vorstellen, da haben wir ihn. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und wir haben entdeckt bei den letzten drei Predigten, es ist wahr, der äußere Mensch wird weniger. Er wird nicht gerade hübscher, ne, es kommen ein paar Falten dazu und auch ein paar Kilo manchmal. Aber der Innere, der soll täglich erneuert werden. Und dieser innere Mensch, da geht es mir drum, den Gott jeden Tag in uns erneuern möchte. Denn ich habe den Eindruck, Gott legt so ein bisschen den Finger in eine Wunde unserer Zeit und sagt, da müsst ihr dranbleiben, an dem Thema der inneren Erneuerung. Wisst ihr, ich habe relativ viel mit euch, mit vielen Menschen drüber hinaus und stelle fest, dass doch einige Probleme in unseren Tagen haben mit dem inneren Menschen. Dass einige Probleme damit haben, was den in uns, das was am Ende bleibt, was das ausmacht. Wisst ihr, wenn unsere Tage vorbei sind hier auf Erden, wird unser Körper in die Kiste gelegt oder wo auch immer hin. Und der Innere geht zu Gott. Euer aller, hoffe ich. Und dieser innere Mensch, der am Ende unserer Tage zu Gott geht, der soll hier auf der Erde zugerüstet werden. Er soll hier auf der Erde für Ewigkeit präpariert werden. Er soll hier vorbereitet werden für die ewige Gemeinschaft. Und darum braucht der innere Mensch Erneuerung. Der soll völlig geheilt vor Gott erscheinen. Und manchmal sehen wir davon zu wenig. Da ist da wie eine Blockade drin. Da ist da wie was nicht so weit, wie es sein sollte. Und ich glaube, dass Gott uns miteinander auf einem Weg der Heilung führen möchte. Auf einen Weg der Zurüstung des inneren Menschen. Auf einen Weg, wo der innere Mensch wieder in Ordnung kommt. Es ist viel mehr möglich, als wir uns zu träumen vorstellen können. Ganz sicher. Und darum habe ich jetzt die neue Serie, die jetzt begegnet, mal etwas ganz Neues versucht. Ab und zu muss ich auch neue Dinge probieren. Nicht, dass ihr nachher sagt, Frank predigt immer so. Ich mache mal ab und zu was anders. Und auch dieses Mal mache ich was anders. Also die Serie heißt Jesus begegnet. Und ich habe sie so genannt, weil ich glaube, dass es nicht nur um das Reden Jesu geht, sondern auch um die Begegnung Jesu. Die Begegnung mit ihm als Gesamtes ist wichtig. Ich glaube, dass wenn Jesus zu seiner Tage dem Zöllner meinetwegen begegnet, dem Zachäus, dann hat nicht nur sein Reden den Zachäus zur Umkehr gebracht, sondern die Begegnung mit Jesus, die Begegnung mit der Person Jesus, Die Begegnung mit dem Gott auf Erden hat viel verändert. Und ich glaube auch, dass das in unseren Tagen sein sollte, dass die Begegnung mit Christus etwas macht. Die Begegnung mit ihm als Person. Und ich möchte das in dieser Serie so handhaben, dass wir uns biblische Berichte von Begegnungen anschauen und dann gucken, was könnte das für uns bedeuten auf einem mehr geistlich-prophetischen Weg. Mal schauen, ob es gelingt. Wir gucken uns heute eine Begegnung von Jesus an, wo alle erstmal studieren müssen, wann war denn das überhaupt? Also, Jesus begegnet Mose. Jetzt ratter, 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 ratter. Wann ist Jesus Mose begegnet? Weiß es einer zufällig gerade spontan? Ja, ich habe jetzt zufällig Nicole gehört. Also Berg der Verklärung, genau. Auf dem Berg der Verklärung ist Jesus Mose begegnet. Und das hatte große Auswirkungen für die drei Jünger, die mit waren. Das war eine Jesus-Begegnung, die Auswirkung für die, die dabei waren, hatten. Ganz etwas Besonderes. Und ich glaube, auch das ist wichtig, sich anzuschauen. Wenn Jesus so eine lebensverändernde Begegnung hatte, hat das auch Auswirkung auf die, die drumherum waren, die einfach vielleicht sogar sprachlos dabei standen. Und ich möchte mir heute die Begegnung von Jesus mit Mose mit euch anschauen, schauen, was dies für eine Bedeutung hatte, dann für die drei Jünger, die mit waren, und was das für uns bedeuten kann, was da alles drin steckt eigentlich. Also, wir beginnen im Matthäus 17. Es gibt den Text dreimal in der Bibel, bei Matthäus, Markus und Lukas. Und ich habe ausgewählt, jetzt den Matthäus zu nehmen. Ich kann euch gar nicht so recht sagen, warum. Es steht in allen weitestgehend dasselbe. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie alleine auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen und rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber die Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ich denke, die meisten von euch kennen den Bericht, in der oder in der Variante vom Lukas vielleicht, aber die Geschichte ist ja weitestgehend, hoffe ich, bekannt. Und ich möchte diese Geschichte jetzt mit euch kurz mal anschauen, ein bisschen tiefer, nicht ganz tief, ein bisschen tiefer. Fangen wir an mit dem Einstieg, nach 6 Tagen. Lukas sagt, nach ungefähr 8 Tagen. daran alleine kann man sehen, es kommt nicht auf die Zahl 6 an. Die Zahl 6 hat an der Stelle keine Bedeutung. Es ist nicht so von einem Tag auf den nächsten Sabbat oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach eine Anzahl Tage, ungefähr eine Woche später. Da nahm Jesus und Petrus und Jakob, dann nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder. Ach, manchmal hat man Knoten in der Zunge, ne? Das ist eine wichtige Geschichte. Wenn Jesus irgendwo an einen besonderen Ort geht, geht er das normalerweise mit der Intention, ich brauche eine besondere Gottesbeziehung, einen besonderen Gottesmoment. Ich brauche diesen Moment mit dem Vater, den Austausch, die Zwiesprache. Das taucht ganz oft auf in den Neuen Testamenten, dass Jesus sich solche Momente mit dem Vater genommen hat, so Auszeiten bei Gott. Und interessant ist auch, dass er nicht allein geht. Bei uns ist das so, von unserem Wesen her, wenn wir das Gefühl haben, da geht es jetzt um etwas ganz Persönliches, etwas ganz fast schon Intimes, dann gehen wir allein. Da wollen wir möglichst ungestört sein, wollen dieses Erlebnis für uns haben. Jesus war da anders. Jesus sagt, ich nehme meine engsten Vertrauten mit. Nehmt mal Garten Gethsemane. Er nimmt die drei wieder mit. Es gab immer wieder diese Geschichten, wo Jesus die Jünger mitnimmt in seine sehr persönlichen Momente. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit etwas ist, was er versucht hat, den Jüngern mitzugeben. Ihr seid nicht für euch allein. Ihr seid keine Lonesome Rider. So hieß das mal, so alleine in den Sonnenuntergang reiten oder so, ne? Ihr seid keine einsamen Cowboys auf der Prärie. Jesus hat uns zur Gemeinschaft berufen, nicht zum Alleinkämpfertum. Wir als Menschen sind so geprägt. Wir sind so. Wie unsere Gesellschaft, unsere Welt will uns zu Einzelkämpfern machen. Aber Jesus hat das versucht, seinen Jüngern anders zu vermitteln. Er hat ihnen gesagt, selbst wenn es ganz persönlich wird, will ich nicht allein sein. Und ich möchte euch da mal einladen, drüber nachzudenken. Wir kommen da nachher nochmal zu. Jesus nahm diese Vertrauten mit. Sie waren dabei, an diesem Moment, aber auch an anderen besonderen Momenten. Und er führte sie auf einen hohen Berg. Das war jetzt ein bisschen kompliziert rauszufinden. Ich habe da so einige Bibellehrer mal nachgelesen noch. Man geht allgemein davon aus, das war irgendwo einer zwischen 3.000 und 4.000 Meter. Also schon ein bisschen höher. Und es gibt so einige, ich habe da einige so Bergwanderer gefunden, die in Israel Bergwandern gemacht haben. Und die schrieben alle, da oben ist dünne Luft. Wird wirklich dünn. Und ich habe mir das mal vorgestellt. Also jetzt haben wir da so eine Trekkinggruppe in der Region. Die haben natürlich die guten Jova oder was auch immer Bergstiefel angehabt jetzt da. Aber die Jünger mit ihren Sandalen in dieser Schotterpiste da hoch, ich glaube, das war nicht so nett, wie wir das heute machen würden. Also denen werden die Füße wehgetan haben vom Laufen. Das wird ein längerer Aufstieg gewesen sein. Sie waren oben an einem relativ hohen Punkt, wo die Luft dünn wird. Und als natürliche Reaktion schreiben dann die Leute aus der Bibel, sie wurden müde. Lukas schreibt, sie wurden müde. Und dann muss ich sagen, ja, das ist verständlich. Dünne Luft, einen schlechten Weg, schlechtes Schuhwerk, die sind kaputt vom Weg, die werden müde. Genau. In einer oder bei mehreren Übersetzungen heißt es auch, dass es sie eine bleiernde Müdigkeit überkam. Also wirklich, als wenn es sie niedermähen würde, was eigentlich dann wieder mit dem Sauerstoffgehalt zu tun haben könnte auch. Und sie wären auch eingeschlafen. Lukas schreibt, sie wären eingeschlafen. Jesus ist auf dem Berg gekraxelt, um zu beten. Um zu beten. Auf dem Berg. Ja, hätte man das denn nicht einfacher haben können, Freunde? Ja, also ich mal ganz ehrlich, ne? Also wir sind doch da pragmatisch. Wenn ich beten will, gehe ich in den nächsten Raum, der frei ist, wo keiner ist, und dann ist gut. Gott ist doch schließlich überall. Jesus sagt, ich muss auf den Berg gehen. Und zwar nicht nur einmal, der ist öfter mal an besondere Orte gegangen, um mit Gott allein zu sein und mit ihm zu beten und zu reden. Der Berg hat irgendwie eine besondere Bedeutung. Bei den Alten Testament habe ich dann immer gedacht, ja gut, da ist man in der Höhe, da ist man Gott näher. Aber ich glaube schon, dass wenn selbst Jesus auf einen Berg geht zum Beten, dass der Berg irgendwas Besonderes hat. Und so merke ich einfach bei uns als Gemeinde, viele gehen auf die Berge, um zu wandern, sich auszupowern, Bergstiefel an und hoch und runter und nächsten hoch und runter. Jesus wollte nicht hoch und runter, der wollte hoch und Gott begegnen. Der hat ein Ziel dabei. Und meine Überlegung war dann natürlich, wie wäre es denn, wenn wir das auch mal entdecken? So, Bergkraxeln, um Gott zu begegnen. Ich habe das nie gemacht, also ich müsste es auch mal ausprobieren. Aber vielleicht ist ja was dran an dem Thema. Genau. Und die Jünger verwachen dann wieder und dann geht es weiter. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also wirklich strahlende Figur. Es gibt so einige Maler, berühmte, die sich damit auseinandergesetzt haben. Die haben wirklich, das sieht aus wie eine Glühbirne fast, ne? Als hätte man innen drin LED, also wirklich Strahl, auch von innen heraus. So muss man sich's in etwa vorstellen wahrscheinlich. Jesus wurde verwandelt vor ihnen und es strahlte wie Licht aus ihm raus. Das meint Verklärung. Es ist wie eine Verwandlung durch die Gegenwart Gottes, die da plötzlich war, auf dem Berg. Und sie, da erschienen ihnen Mose und Elia. Ist im Text, geht's weiter. Mose und Elia. Interessanterweise, die beiden Personen, die zu ihrer Lebzeiten einen ganz außergewöhnlichen Tod gehabt haben. Elia, das wissen die meisten wahrscheinlich, ist nicht gestorben, sondern mit einem feurigen Wagen abgeholt worden. Ich habe da auch ein Bild zugefunden. Also ich habe keine Ahnung, wie so ein feuriger Wagen Gottes aussieht, aber es wird mit leuchtenden Pferden und brennenden Pferden gesprochen. Ganz wild. Derjenige, der es geschrieben hat, hatte damals Mühe, die richtigen Worte zu finden, wie dieser Wagen wohl ausgesehen hat. Was aber Fakt ist, Elia ist nicht einfach gestorben, wie wir sterben und begraben worden, sondern musste zum Sterben auf einen Wagen steigen und dann wurde er von Gott abgeholt. Fertig auf der Erde. So wünschten wir uns auch mal einen Tod, ne? Wer möchte so nicht sterben? Von Gottes brennendem Auto abgeholt werden. Klasse. Und Mose? Mose musste, um zu sterben, auf den Berg Nebo steigen. Von dort aus konnte er sein Lebensziel, wo er die ganze Zeit hinterher gewesen ist, konnte er sein Lebensziel sehen. Er konnte ins gelobte Land hineinschauen. Er wusste, da, es klappt, wir kommen an, da ist es. Ich habe es erreicht, ich habe mein Lebensziel erreicht. Auch wenn ich es nicht betrete, es hat funktioniert. Und dann hat ihn Gott begraben, steht dann da. Dann hat ihn Gott begraben. Das heißt, er ist da oben auf dem Berg dann gestorben, mit dieser letzten großen Schau. Und Gott hat ihn begraben und man fand seinen Leichnam nie. Das heißt, diese besonderen Personen, die eine ganz besondere Todeserfahrung gemacht haben, sind jetzt diejenigen, die zu Jesus kommen. Auf diesen Berg der Verklärung. Und die beiden, Mose und Elia, stehen auch noch woanders für. Das müssen wir auch im Hintergrund behalten. Sind die beiden Gottesmänner, die der jüdischen Tradition nach mit dem Kommen des Messias verbunden sind. Elia soll der Vorläufer des Messias sein, sagt das Alte Testament. Und Jesus sagt, Johannes, der Täufer, war im Geist des Elia da. Ich möchte das jetzt nicht vertiefen, das wird sonst zu umfangreich. Und auch Mose wird der jüdischen Tradition nach mit Jesus kommen. Auch er ist mit dem Kommen des Messias verbunden. Und ich denke, dass das auch damit verbunden ist, wenn Jesus wiederkommt, für uns wiederkommt, werden Elia und Mose dabei sein. Denn das ist das, was die Schrift sagt. Aber das ist Zukunftsmusik und das liegt noch vor uns. Dann geht es im Text weiter. Also die beiden kamen und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Und da ist der Lukas-Text ein bisschen genauer, der sagt nämlich, worüber sie sprachen. Sie redeten über, im Griechischen, den Exodus. Sie redeten über den Ausgang des Christus, über das Ende seines Weges. Sie bereiten ihn auf seinen letzten Weg vor. Sie sagen ihm, was kommen wird und warum es sein muss. Und ich finde das so gewaltig, dass Gott kommt auf diesen Berg und diese beiden Männer da schickt, Elia und Mose, um ihm auf das Schwere, was vor ihm liegt, vorzubereiten. Jesus wusste schon, worauf es hinausläuft. Das war ja nichts Neues. Aber diese beiden bringen jetzt noch mal ein paar Details. Sie erzählen noch mal extra. Und sie bestätigen das, was er wahrscheinlich vorher gespürt hat und wusste. Sie reden mit ihm über seinen Exodus, über seinen Ausgang. Und dann kommt Petrus. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist es gut sein. Willst du, so will ich drei Hütten bauen. Eine, dir eine, Mose eine und Elia eine. Ich will Hütten bauen. Das ist so menschlich, Freunde. Das ist ein toller Moment. Man genießt einfach nur, man saugt das Tolle in sich auf wie ein Schwamm. Und dann sagt man, das muss so bleiben. Das konservieren wir jetzt mal gerade. Das muss bleiben. Hier übernachten wir, hier machen wir morgen das Frühstück. Alles wunderbar. Das ist Petrus, das ist der Mensch und er ist völlig aktivistisch. Das müssen wir jetzt machen, Hand anlegen, Hütten bauen. Ich habe mich dann gefragt, ihr habt das Bild von dem Berg ja eben gesehen. Woher will der das Material nehmen überhaupt? Also Hütten bauen heißt ja auch wieder runtergehen und Baumaterial holen. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Aber er hat sofort diesen aktivistischen Zugang, so diesen aktivistischen Moment. Den müssen wir festhalten und da müssen wir investieren und jetzt müssen wir machen. Und das Witzige ist, Jesus geht da gar nicht mal drauf ein. Er sagt nicht mal, nein, das machen wir nicht. Der lässt den einfach damit stehen, fertig. Red du mal, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ich weiß es nicht, nur so kann ich es mir vorstellen. Aber ich denke, das ist oftmals auch bei uns so, dass wir die schönen Momente festhalten wollen. Diese tollen Momente, wo wir denken, das ist jetzt so gut. Natürlich gibt es dann auch die anderen Typen, die schönen Momente so wie eine Perlenkette haben möchten. So, man sieht es im Moment auf der Jungfrau recht häufig oben, ne? so Europa in 7 Tagen. Die Japaner, die Chinesen, die dann kommen und so alle Hauptstädte und besonders schönen Orte in 7 Tagen durchmachen, die wollen nicht Hütten bauen. Die wollen nur alles fotografieren. Aber so wir von unserem Gepräge und Kultur, wir wollen die schönen Momente festhalten. Lass es einfach behalten. Und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er ignoriert es irgendwie. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Freunde, wichtig, es gibt Wolken und es gibt Wolken. Es gibt solche Wolken und es gibt die normalen Wolken. Es gibt diese Wolken, die speziell sind. Und es gibt die Wolken, die sind normal. Da schauen wir immer in den Himmel. Und diese Wolke, also Wolken haben in der Bibel etwas Besonderes. Wolken haben in der Bibel etwas Besonderes. Solche Wolken ist irgendwie Präsenz Gottes, Gegenwart Gottes. Es gibt diese Wolken. Also mir fallen spontan ein paar Sachen ein. Also nehmen wir die Wolke, mit der Jesus die Himmelfahrt erlebt hat. Im Himmelfahrtstext steht es ganz klar drin, dass sie dort waren, an Himmelfahrt. Jesus wurde in die Luft erhoben, war plötzlich irgendwo oben. Dann kam eine Wolke, umhüllte ihn und nahm ihn mit sich weg. Eine Wolke umhüllte ihn und nahm ihn mit. Das ist Himmelfahrt. Und dann sagen die Engel, habt ihr das gesehen? So kommt Jesus wieder. Also es kommt wieder so eine Lichtwolke, bringt die Person Jesus zurück. Wolken haben eine besondere Bedeutung. Denkt an Mose und der Weg durch die Wüste. Eine Wolkensäule gab den Weg vor. Gott in der Wolke. Und es gibt diese göttlichen Wolken, diese besonderen Wolken. Und diese Wolke ist jetzt daher gekommen. Eine lichte Wolke, schreiben sie. Und aus dieser Wolke spricht Gott. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Die Botschaft ist nicht für Jesus. Die Botschaft ist nicht für Mose und Elia. Die Botschaft ist für die Jünger, die mit dabei waren. Ihr sollt auf ihn hören. Das ist mein Sohn. Mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Gott redet aus der Wolke zu den begleitenden Jüngern. Stell dir das mal praktisch vor, du gehst da oben bergwandern irgendwo bei uns ins Oberland, plötzlich kommt eine Wolke zu dir, umhüllt dich, strahlt wie so eine Laterne und redet dann mit dir. Das ist ein eindrückliches Erlebnis, garantiert. Für die drei, das werden die nicht vergessen. Garantiert ein ganz eindrückliches Erlebnis. Und als ganz natürliche Reaktion, als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Denn sie wissen, Gott ist jetzt ganz nah. Ganz, ganz nah. In der Wolke, die da bei ihnen ist. Und ich denke, dass das eine normale Reaktion ist, wenn plötzlich eine Wolke zu einem redet und man weiß, das ist jetzt Gottes Gegenwart, man spürt es. Und sie fallen aus Angst vor ihr Angesicht, weil sie natürlich der Situation ist übermächtig. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Eine komische Anweisung. Fürchte dich nicht, kommt sie oft vor in der Bibel. Josua und was weiß ich nicht, wer alle. Fürchte dich nicht. Also Furcht ist ein Gefühl. Und jemanden, der sich fürchtet, also jetzt stell dir mal vor, du stehst an so einem Brückengeländer und sollst so einen Bungee-Jump da machen, irgendwo in die Tiefe mit so einem Gummiband. Und dann sagt jemand, fürchte dich nicht. Ich behaupte, das klappt nicht. Weil das ist ein Gefühl, wie soll ich das loswerden? Und ich finde das immer so eine komische Situation, wenn die Bibel sagt, fürchte dich nicht. Hey, das ist ein Gefühl, das kann ich nicht einfach an die Seite legen. Genau. Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als die Jünger ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Mose und Elia sind gegangen, wie sie gekommen sind. Die Wolke ist wieder weg. Es ist wieder alles finster oder halt zum normale Taghelligkeit oder wie auch immer. Und dann sagt Jesus ihnen noch was Wichtiges. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Mich hat das nachdenklich gemacht. Das ist ein Moment, der ist so gewaltig, dass der sich richtig eingebrannt haben muss bei ihnen. Und nachher, als Jesus verstorben war, war das mit der Auferstehung. Das war weg. Es kam nachher eine Zeit, da haben sie das völlig ausgeblendet, dass Jesus sowas gesagt hat. Ich muss sterben und auferstehen. Es war ausgeblendet. Und er sagt ihnen etwas Wichtiges und sie sollten es sich für später merken. Und da möchte ich mit einsteigen jetzt. Ich glaube, dass Gott das oft macht. Mit uns redet, uns auf Dinge hinweist, die nicht für den gleichen Augenblick sind, sondern für einen anderen Zeitpunkt. Bei mir macht er das oft. Ich weiß das. Und darum habe ich so ein Büchli immer, ein etwas dickeres, und schreibe mir eigentlich alles auf, was Gott mir so sagt und was nicht für sofort ist. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir dieses Reden Gottes festhalten, wenn es nicht für den gleichen Augenblick ist. Wisst ihr, wenn man da reinkommt, solche Impulse zu bekommen, diese Impulse aufzunehmen, dann geht das weiter. Und ich habe Mühe, wenn Gott mir heute 2 Impulse gibt und morgen 3 und übermorgen nochmal 2. Irgendwann hat mein Gehirn da so einen Speicher, der ist voll. Und dann behalte ich das nicht mehr. Und dann muss ich das aufschreiben. Und ich möchte euch Mut machen. Schreibt die Dinge, die Gott euch sagt, auf. Es ist wirklich wichtig. Es ist wirklich wichtig. Denn Gottes Reden ist oftmals nicht nur der Moment oder gar nicht für den Moment. Und es zieht sich oftmals dann ein Eindruck an den nächsten und sie haben miteinander zu tun. Und dann fangen wir an zu verknüpfen. Lasst uns nicht nachlässig damit sein. Lasst uns nicht nachlässig damit sein, sondern schreibt auf. Und wenn ihr nicht gut seid im Schreiben, malt euch Bildli, geht alles. Aber nur, dass es nicht verloren geht. Nur, dass es nicht verloren geht. Schreibt euch Eindrücke Gottes auf. Das Zweite habe ich am Anfang gesagt. Dieses Beten auf dem Berg. Mich beschäftigt das. Warum sind die alle auf den Berg gerannt, um irgendwelche ganz speziellen Erfahrungen zu machen? Warum musste Elia auf den Berg, um dort Gott zu begegnen, um die Geschichte mit der Regenwolke zu erleben? Irgendwie haben Berge etwas Besonderes. Vielleicht kann da diese Wolke Gottes seiner Gegenwart stärker durchkommen. Ich weiß es nicht. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr sowieso Bergkraxler seid oder anders sportlich aktiv. Macht doch mal nicht so eine Sporttour, sondern macht doch mal, ich gehe auf den Berg, um zu beten. Und schau mal, was passiert. Und dann erzählst du uns das nachher mal, wie du Gottes Gegenwart auf dem Berg erlebt hast. Also da würde ich mich jetzt wirklich drüber freuen, wenn da mal irgendwann einer vorne stände und so ein Zeugnis abgibt. Ich war da oben auf dem Jungfraujoch. Na, da ist man nicht allein, das ist nicht gut. Aber vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Berg, wo man halbwegs allein ist. und habe Gottes Gegenwart gesucht und Gott hat mir etwas Besonderes gezeigt. Also das wäre so ein Zeugnis, behaltet es mal im Hinterstübli, da würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn wir das mal hätten. Der dritte Punkt ist der Lonesome Cowboy, der einsame Reiter. Wer sind deine drei Weggefährten, die du zu den schwierigen Sachen durchaus mitnehmen würdest? Wer sind die, die deine Vertrauten sind, so wie Jesus den Johannes und Petrus und Jakobus mitgenommen hat? Wer ist das in deinem Leben? Kannst du spontan drei Namen sagen von Leuten, die dir eng verbunden sind und die du an deinem Seelenleben Anteil haben lässt? Ich glaube, wir haben da ein Problem. Wir sind alle eher die Cowboys. Wir galoppieren durch die Wüste, ich und der Heilige Geist, wir regeln das schon. Und wir haben dann Defizit. Weil ich glaube, da entgeht uns auch etwas. Etwas Elementares. Denn ich glaube, manchmal braucht es diese Form von Geschwisterschaft, damit wir auch die Ergänzung haben im Austausch darüber. Die werden auf dem Weg runter auch darüber geredet haben, zu dritt, zu viert. Wie hast du das erlebt? Wie ist das für dich gewesen? Was nimmst du jetzt mit für dich? Es gibt viele Fragen, die man sich da stellen kann. Gott hat uns nicht für einsame Cowboys oder wie heißen die weibliche Form, Cowgirls, berufen, damit wir da so ich und der Heilige Geist unser Leben gestalten, einsam auf der Prärie. Sondern jeder sollte eigentlich, und das nehme ich auch mit, drei Leute haben, die Vertraute sind. Und die das auch wissen, dass sie es sind. Ich glaube, manchmal werden da auch Erwartungen verknüpft und die anderen wissen gar nicht, dass diese Erwartung überhaupt im Raum steht. Da auch drüber reden. Ich brauche Vertraute. Ich brauche Menschen, die mit mir auf dem Weg sind. Und ich möchte dir Mut machen, das Thema aktiv anzugehen. Ich glaube, das ist wirklich ein Impuls heute Morgen. Aktiv angehen, diese Frage, wer ist da mit auf dem Weg? Wer ist Vertrauter? Mit wem tausche ich die wirklich tiefen Erlebnisse aus? Und wisst ihr, wenn ihr sagt, das ist meine Frau, dann fehlen immer noch zwei. Und Kinder lasse ich da nicht durchgehen. Also ich meine, nenn drei Namen für dich innerlich und wenn sie nicht zusammenbringst, solltest du an dem Thema dranbleiben. Das ist wichtig. Viertens nehme ich mit aus der ganzen Geschichte, die Wege, wenn Jesus sagt, komm mit, können schon mal unbequem sein. Das kann schon mal heißen, so in so komischen Flipflops, ein 4000er besteigen, so wie die etwa. Oder was auch immer. Die Wege Gottes sind nicht easy beasy. Definitiv nicht. Und du hast dein Leben ihm gegeben, er hat sein Leben dir gegeben. Ihr seid verbunden miteinander und wenn er dann sagt, so, jetzt gehen wir nach Timbuktu, dann kannst du überlegen, was mache ich jetzt? Versteht ihr? Gott will mit dir einen Weg gehen. Jesus ist kein Standpunkt, sondern ein Weg. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Und er will mit dir einen Weg gehen. Und wenn du nach 50 Jahren immer noch da stehst, wo du vor den Jahren gestanden hast, dann ist irgendwas an dem Weg im Klemmen geblieben. Jesus möchte mit dir einen Weg gehen und der ist nicht immer nur leicht. Und ich verspreche dir auch kein Halleluja-Christentum oder sonst irgendwas Ähnliches. Aber bleib an dem Thema dran, Herr, wo ist der Weg, den du mit mir gehst? Wo ist dieser nächste Schritt? Er sagt, er ist deines Fußes Leuchte. Also, ich setze meinen Fuß vor. Jesus, wie weit strahlt das Licht? Wie so eine Laterne. Ein Stück sollte man sehen können. Und Jesus will mit dir einen Weg gehen. Und dazu gehört, dass wir die blöden Anweisungen auch hören können. Dass wir überhaupt ein Ohr dafür haben. Es gibt bestimmte Sachen, die kann uns Gott gar nicht sagen, weil wir da gar nicht empfänglich für sind. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass Gott uns manchmal auch blöde Anweisungen gibt, wo wir dann erstmal überlegen, was mache ich damit. Aber das gehört dazu. Ich glaube fünf. Ich glaube, das ist der letzte Punkt, auch wo Jesus uns sagt, lerne die tollen Momente genießen. Sie einfach genießen. Nicht festhalten. Aber ich möchte dir diese tollen Gottesmomente schenken, damit du sie einfach mal genießen kannst. Wir sind gleich so in so einem Machmodus. Wir hören einen tollen Worship und überlegen gleich, wo kriege ich die Lieder her? Wir sind gleich am Machen wieder. Dabei heißt es eigentlich, sei doch einfach mal hier. Jetzt hier in Gottes Gegenwart. Einfach mal genießen, einfach mal aufnehmen, einfach mal jetzt hier da sein. Wollen wir das? Jetzt hier da sein? In seiner Gegenwart? Ich glaube, Vlado wird uns da gerne jetzt anleiten, dass wir in diesen Genussmoment in der Gegenwart kommen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns auch diese Momente immer wieder schenkst. Diese Momente deiner Gegenwart, deiner Präsenz, diese Momente, wo du da bist, uns umfängst, unser Herz still machst. Und das möchte ich jetzt dich bitten, dass du das machst, durch die Kraft deines Geistes hier unter uns, dass du die Herzen ruhig machst, unsere aufgewühlten Herzen in uns, dass du unsere Gedanken mal auf Stillstand bringst, von Standby, dass all das, was uns in unserem Herzen immer wieder hoch und runter geht, jetzt nochmal zur Ruhe kommt. Bitte dich, komme du jetzt, Herr, und schenk uns wirklich diese Präsenz, diese Gegenwart, die Leben verändert und uns einfach auch deine Gegenwart genießen lässt.